Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Dienstag. Am Mikrofon ist Joachim Czycierski. Dzień dobry. In der heutigen Sendung widmen wir uns wieder einmal dem Thema Desinformation und Fake News. Doch diesmal im Kontext großer Tech-Unternehmen, die, was wir oft nicht wissen, unsere Meinungen manipulieren. Wir werfen einen Blick auf die Mechanismen, die hinter den personalisierten Inhalten auf Plattformen wie Facebook, Twitter und Google stehen und wie diese dazu beitragen können, unsere Wahrnehmung von Wahrheit und Realität zu verzerren. Bleiben Sie dran, zuerst die wichtigsten Themen des Tages. Polen hat erneut die Forderung erhoben, dass Deutschland seine Militärausgaben erhöhen sollte. Laut dem stellvertretenden polnischen Verteidigungsminister Cezary Tomczyk sollte Europa gemeinsame Pläne zur Finanzierung von Waffen entwickeln. Die Verantwortung für diese Diskussion sieht Tomczyk beim Zentrum Europas, insbesondere bei Deutschland. Es kommt wirklich selten vor, dass die Polen den Deutschen sagen, ihr müsst mehr bei Waffen tun, so Tomczyk. Er kritisierte, dass Deutschland zwar die Bedrohung durch Russland anerkenne, sich jedoch mit Worten entschuldige und nicht in Taten umsetze. In diesem Fall würde ich vorschlagen, dass es wirklich langsam an der Zeit ist, sich darauf vorzubereiten, erklärte der Politiker. Die polnische Forderung steht im Kontext einer möglichen Reduzierung der US-Unterstützung für die Ukraine unter Präsident Trump und betrifft auch den Streit innerhalb der NATO. Trump hatte wiederholt die NATO-Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre Militärausgaben zu erhöhen. Die Ukraine will ihre Position im Krieg mit Russland stärken. Dazu soll ein internationales Treffen im Dezember veranstaltet werden. Erwartet werden wichtige Partner, darunter auch Polen. Dies wurde am Montag in Kiew bekannt gegeben. Laut Serhii Nikiforow, dem Sprecher des ukrainischen Präsidenten, sei die Liste der Partner noch nicht fertig, aber es handelt sich um Länder mit Fernangriffsfähigkeiten, Länder, die stark in die ukrainische Waffenproduktion investieren und solche, deren Unterstützung für unsere Zukunft in der NATO entscheidend ist, sagte der ukrainische Politiker. Der Vorschlag für das Treffen wurde von Friedrich Merz, dem Vorsitzenden der CDU, unterbreitet, der sich derzeit in Kiew aufhält. 7 Polen, die während des Zweiten Weltkriegs jüdische Mitbürger versteckten und retteten, wurden postum mit der höchsten israelischen Auszeichnung, dem Titel Gerechter unter den Völkern, geehrt. Diese Auszeichnung wird vom Holocaust-Gedenkzentrum Yad Vashem in Jerusalem an diejenigen vergeben, die ihr Leben riskierten, um während des Zweiten Weltkriegs Juden zu retten. Bis heute wurden 7.280 Polen mit dem Titel geehrt. Postum geehrt wurden das Ehepaar Karolina und Ludwig Gawliński, ihre Kinder Czesława und Stanisław Gawliński, Anna Gawlińska, Antonia Kolankowska sowie Joanna Mikołajczyk. In Manhattan fand am Sonntag die Weltpremiere eines neuen Werkes des Komponisten Jakub Polaczyk statt. Es handelt sich um eine einzigartige Konversation zwischen Polaczyk und einem kürzlich entdeckten Walzer von Frédéric Chopin in A-Moll, der vor 2 Monaten in New York gefunden wurde. Das Stück trägt den Titel Kartka z Chopinem, eine Notiz mit Chopin. Das entdeckte Manuskript des kurzen Walzers von Chopin, das nur eine Seite umfasst, wurde im Oktober in der New Yorker Morgan-Bibliothek gefunden. Das Gebäude befindet sich genau gegenüber dem polnischen Konsulat, wo Polaczyk das Werk am Samstag erstmals öffentlich aufführte. Laut dem Komponisten habe Chopin das Stück wahrscheinlich für einen seiner Schüler geschrieben. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Fakebusters. Der Wahrheit auf der Spur. Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Fakebusters. Der Wahrheit auf der Spur, in der wir uns mit der Bekämpfung von Desinformation beschäftigen. In dieser Folge begrüßen wir Professor Miguel Maduro, einen angesehenen portugiesischen Wissenschaftler, Juristen und Politiker. Professor Maduro hat zahlreiche bedeutende Positionen bekleidet, darunter die des portugiesischen Ministers für regionale Entwicklung und in jüngerer Zeit die des Geschäftsführers der European Digital Media Observatory, kurz EDMO. Edmo spielt eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Desinformation im Internet. Und in diesem Gespräch beleuchten wir dessen Mission und Einfluss. Wir werden auch zentrale Strategien zur Bekämpfung von Desinformation erörtern, von der Stärkung der Wissensbasis bis hin zu großen Tech-Konzernen. Mein Gast ist Professor Miguel Maduro, ein portugiesischer Akademiker, Jurist und Politiker. Er war portugiesischer Minister für regionale Entwicklung und bis vor kurzem Vorsitzender des Exekutivvorstands der European Digital Media Observatory, kurz EDMO. Habe ich Sie korrekt vorgestellt?
Right. Did I introduce you correct?
Ja, danke. Ich sollte jedoch hinzufügen, dass meine Verantwortung als Minister über die regionale Entwicklung hinausgingen. Sie umfassten auch die Medien. Das scheint besonders relevant für unser heutiges Gespräch zu sein. Meine Beschäftigung mit diesen Themen ergibt sich sowohl aus meinem juristischen Hintergrund als auch aus meiner politischen Arbeit. Und, wie Sie erwähnt haben, war ich bis vor kurzem Vorsitzender des Exekutivvorstands von EDMO. Lassen Sie uns mit der European Digital Media Observatory beginnen, kurz EDMO. Könnten Sie erzählen, was EDMO ist und welche Ziele es verfolgt?
Organization and its mission.
Yes, I think it's important to start.
Natürlich. Es ist wichtig, zunächst zu verstehen, warum Desinformation im digitalen Zeitalter zu einem so kritischen Thema geworden ist. Die digitale Transformation hat die Herausforderungen im Zusammenhang mit Desinformation in mehrfacher Hinsicht verstärkt. Zunächst einmal gibt es die Dimension und Geschwindigkeit, mit der Desinformation heute verbreitet wird. In früheren Zeiten, etwa vor der Erfindung des Buchdrucks, wurde Information viel langsamer weitergegeben. Der Buchdruck brachte eine revolutionäre Veränderung und führte dazu, dass Informationen, einschließlich Falschinformationen, exzeptionell schneller und weiter verbreitet werden konnten. Das digitale Zeitalter hat dies noch weiter verstärkt und ermöglicht die sofortige globale Verbreitung sowohl korrekter als auch irreführender Informationen. Zweitens haben digitale Werkzeuge die Glaubwürdigkeit und Komplexität von Desinformation erhöht. Techniken wie Deepfakes, bei denen das Aussehen und die Stimme einer Person überzeugend nachgeahmt werden können, erschweren die Unterscheidung zwischen authentischen und manipulierten Inhalten. Ein weiteres Problem ist die Verwechslung von Informationszugang und Fachwissen. Viele Menschen glauben, dass der Zugang zu einer großen Menge an Informationen im Internet gleichbedeutend mit dem Wissen von Experten ist. Dadurch wurden traditionelle Vermittler wie Journalisten und Redakteure untergraben, die Informationen validierten und in zuverlässiges Wissen umwandelten. Schließlich gibt es das Phänomen der Informationskaskaden, wie es von Verhaltenswissenschaftlern beschrieben wird. Soziale Netzwerke machen es einfach, künstliche Glaubwürdigkeit für falsche Informationen zu schaffen. Beispielsweise können Bots oder gefälschte Accounts Inhalte verstärken, sodass es den Anschein hat, als würden Tausende von Menschen sie unterstützen. Dies führt dazu, dass andere die Informationen eher für glaubwürdig halten, einfach weil sie scheinbar weit verbreitet sind. EDMO wurde gegründet, um diese Herausforderungen anzugehen. Seine Mission ist es, Forscher, Faktenprüfer, Experten für Medienkompetenz und andere Akteure zusammenzubringen, um zusammenzuarbeiten, Wissen zu teilen und gemeinsame Strategien zur Bekämpfung von Desinformation zu entwickeln.
They share what they're doing and they try to develop common projects.
You're speaking about knowledge and the
Sie haben Wissen und die Notwendigkeit, Wissenslücken zu schließen, angesprochen. Sie haben einmal gesagt, dass zur Bekämpfung von Desinformation im Internet sowohl die Wissensbasis als auch die Aktivitäten an der Basis gestärkt werden müssen. Könnten Sie erklären, was das in der Praxis bedeutet und wie dies erreicht werden kann?
Yes, first I think we need to reconstitute the editorial processes.
Ja, zunächst denke ich, dass wir die redaktionellen Prozesse wiederherstellen müssen, die als Schutzmechanismus gegen Desinformation dienen. Ich erkläre das oft anhand einer berühmten Kurzgeschichte von Georges-Louis Borges. In der Geschichte gibt es einen Charakter namens Herr Funes, der in seinem Dorf für sein unendliches Gedächtnis bekannt ist. Er erinnert sich an alles. Doch trotz seines enormen Gedächtnisses kann er die Informationen nicht sinnvoll nutzen oder verstehen. Die sichere Menge an Informationen überwältigt ihn, sodass er nicht in der Lage ist, sie in Wissen, Ideen oder Handlungen umzuwandeln. Ähnlich ergeht es uns, wenn wir mit zu vielen Informationen konfrontiert werden. Um diese Informationen zu verstehen und in politische Präferenzen oder gesellschaftliche Initiativen umzusetzen, verlassen wir uns auf bestimmte kognitive Annahmen. Dazu gehört unsere Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, Gedanken zu formen und Ideen oder politische Maßnahmen zu entwickeln, die wir in der Öffentlichkeit diskutieren und verteidigen können. Darüber hinaus gibt es epistemische Annahmen, Mechanismen, die uns helfen, Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden. Ohne diese Mechanismen sind wir nicht in der Lage, effektiv zu erkennen, was wahr ist, selbst wenn wir uns über die Kriterien uneinig sind. Traditionell haben wir uns dabei auf Experten, Journalisten und andere Vermittler verlassen. Doch das digitale Zeitalter hat diese Mechanismen gestört. Das Vertrauen, das wir in traditionelle Systeme gesetzt haben, wurde untergraben. Und nun stehen wir vor der Herausforderung, diese Mechanismen im digitalen Raum neu aufzubauen. Dazu sind nicht nur institutionelle Veränderungen notwendig, sondern auch individuelle Bewusstseinsbildung. Menschen müssen eine kritische Haltung gegenüber den Informationen entwickeln, die sie konsumieren, sowohl online als auch offline. Es geht nicht darum, alles als Desinformation abzutun oder vorzugeben, was wahr oder falsch ist. Vielmehr geht es darum, ein Bewusstsein für die Risiken zu schaffen, die durch Desinformation entstehen, um eine kritische Denkweise zu fördern. Wenn Menschen an Informationen stoßen, sollten sie sich folgende Fragen stellen. Was ist die Quelle dieser Information? Ist sie vertrauenswürdig? Wenn etwas zu gut erscheint, um wahr zu sein, oder zu schockierend, um glaubwürdig zu sein, habe ich es mit einer originalen oder zuverlässigen Quelle überprüft? Diese Art des kritischen Denkens ist essentiell. Individuen müssen ihre eigenen Mechanismen entwickeln, um Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit zu bewerten, anstatt sich ausschließlich auf externe Vorgaben zu verlassen.
What they can trust and what they cannot trust.
This sounds very complicated when you think.
Herr Maduro, das klingt ziemlich kompliziert, wenn man bedenkt, dass es nur darum geht, Artikel zu lesen. Plötzlich geht es nicht mehr nur um das Lesen, sondern auch darum zu hinterfragen, ist das wahr oder falsch? Ich persönlich mag traditionelle Zeitungen sehr. Oft, wenn ich zum Mittagessen gehe, schlage ich eine Zeitung auf und ich scheine der Einzige zu sein, der das heutzutage tut. Was ich an Zeitungen schätze, ist die Ausgewogenheit. Die Titelseite hebt die wichtigsten Nachrichten hervor und führt mich durch die Weltereignisse. Ich vertraue Zeitungen, weil es dort einen redaktionellen Prozess gibt. Ein System von Kontrollen und Überprüfungen. Redakteure prüfen die Artikel und sorgen für Zuverlässigkeit. Dieses Vertrauen in den klassischen Journalismus gibt mir Sicherheit. Wenn ich jedoch soziale Medien öffne, fällt diese Struktur komplett auseinander.
But then when I open social media, suddenly the whole structure falls apart.
Yeah. So what you are describing about journalists is that editorial process.
Genau. Was Sie beschreiben, ist der redaktionelle Prozess, den der traditionelle Journalismus bereitgestellt hat. Die Menschen vertrauten Journalisten, um die öffentliche Diskussion zu kuratieren und zu bearbeiten, wichtige Themen auszuwählen und ausgewogene Perspektiven zu präsentieren. Die Titelseite einer Zeitung dient als Leitfaden für die wichtigsten Themen des Tages. Die Artikel boten ausgewogene Standpunkte, sodass Leser ihre eigenen Meinungen bilden konnten, im Vertrauen darauf, dass die Informationen und die zugrunde liegenden Fakten korrekt waren. Dies war die redaktionelle Rolle des Journalismus. Heute, wenn Menschen zu sozialen Netzwerken wechseln, geben sie diesen redaktionellen Prozess nicht auf. Sie verlagern ihn lediglich. Anstatt Journalisten zu vertrauen, vertrauen sie den Algorithmen und Entscheidungen sozialer Netzwerke. Wenn eine Plattform beispielsweise entscheidet, welche Beiträge oder Tweets sichtbar sind, erstellt sie im Grunde eine Art Titelseite für den Nutzer. Wenn bestimmte Ansichten verstärkt und andere unterdrückt werden, beeinflusst dies unser Verständnis eines Themas. Indem bestimmten Beiträgen Sichtbarkeit verliehen wird, wird ihnen Glaubwürdigkeit zugeschrieben und wir neigen dazu, das Gelesene für wahr zu halten. Die entscheidende Frage ist, ob wir diesen neuen redaktionellen Prozessen genauso vertrauen können wie dem traditionellen Journalismus. Indem wir Informationen über soziale Medien konsumieren, delegieren wir die Überprüfung der Glaubwürdigkeit an diese Plattform. Die eigentliche Frage ist, ob sie diese Rolle ebenso zuverlässig erfüllen können wie der traditionelle Journalismus. Das ist es, worüber die Menschen nachdenken sollten, wenn sie entscheiden, wie und wo sie Informationen konsumieren. Heutzutage haben wir die redaktionellen Prozesse praktisch dem reichsten Mann der Welt, Elon Musk, überlassen. Für diejenigen, die X, ehemals Twitter, nutzen, und das sind viele, ist das die Realität. Das ist die Situation. Und genau darin liegt die Herausforderung. Zum Teil ergibt sich dieses Problem aus einer Verantwortung, die der traditionelle Journalismus und die klassischen Medien nicht mehr erfüllen. Viele Bürger haben ihr Vertrauen in sie verloren. Wenn die Menschen beginnen, traditionelle Medien als voreingenommen oder unehrlich wahrzunehmen, fällt es ihnen leichter, sozialen Medien zu vertrauen. Alles scheint dann diese Glaubwürdigkeit zu haben. Wenn die Qualität der redaktionellen Arbeit und der Verifizierungsprozesse gleichwertig erscheint, entscheiden sich viele für Medien, die leichter zugänglich und unterhaltsamer sind. Soziale Netzwerke nutzen unser auf Dopamin ausgerichtetes Gehirn, um Emotionen und Gewohnheiten zu verstärken, besonders bei schockierenden oder schlechten Nachrichten. Die Verhaltensforschung zeigt, dass Menschen durch Dopamin angetrieben werden. Jedes Mal, wenn wir etwas Schockierendes erleben, das eine emotionale Reaktion auslöst, erhält unser Gehirn einen Dopaminschub. Das macht süchtig und wir wollen immer mehr davon. Dieser Kreislauf erklärt den Erfolg von Clickbait. Ich nenne das den Moskito-Effekt. So wie wir wissen, dass wir einen Mückenstich nicht kratzen sollten, es aber trotzdem tun, ist es mit emotional aufgeladenen Inhalten ähnlich. Wir fühlen uns davon angezogen, selbst wenn wir sie nicht mögen. Diese Dynamik schafft Anreize für immer emotionalere Nachrichten und schockierende Beiträge, Tweets oder Stories. Die entscheidende Frage ist, wie wir redaktionelle Prozesse von hoher Qualität in sozialen Netzwerken und Medien einführen können, die den Nutzern ein gewisses Vertrauen in das Gezeigte und Gelesene ermöglichen. Ein Beispiel dafür ist die Transparenz von Algorithmen. Wir sollten wissen, wie sie funktionieren und nach welchen Kriterien sie operieren. Aktuelle Studien behaupten, dass Elon Musk den Algorithmus von X so geändert habe, dass republikanische Stimmen seinen eigenen Tweets und damit verbundenen Inhalten während des US-Präsidentschaftswahlkampfs mehr Sichtbarkeit gegeben wurde, während Inhalte der Demokraten benachteiligt wurden. Ob diese Behauptungen stimmen oder nicht, es ist klar, dass Änderungen an Algorithmen transparent gemacht werden sollten. Ähnliche Vorwürfe gibt es auch gegen Google, das angeblich demokratisch ausgerichtete Suchergebnisse bevorzugt. Auch hier ist die Transparenz der einzige Weg, um solche Vorwürfe zu überprüfen oder zu widerlegen. Ich plädiere seit langem dafür, den Zugang zu Algorithmen zu öffnen. Nutzer sozialer Medien sollten zwischen konkurrierenden Algorithmen wählen können. Zum Beispiel könnte jemand einen Algorithmus bevorzugen, der von der New York Times zusammen mit anderen Journalisten entwickelt wurde. Wenn Nutzer einem solchen Algorithmus mehr vertrauen, sollten sie ihn für ihren Social Media Feed auswählen können. Aus Sicht der öffentlichen Politik bin ich der Meinung, dass die Europäische Union und die Vereinigten Staaten dies vorschreiben sollten. Soziale Medien dominieren die öffentliche Sphäre und fungieren als das, was das Wettbewerbsrecht unverzichtbare Einrichtungen nennt. Wenn ein Dienst essentiell für den Zugang zu bestimmten Gütern oder Informationen wird, muss er auch für Wettbewerber zugänglich sein, um Wettbewerb zu fördern. In diesem Fall würde Wettbewerb Pluralismus in der Information und den redaktionellen Prozessen bedeuten. Ich denke nicht, dass der Staat vorgeben sollte, was die Menschen in sozialen Medien lesen dürfen oder nicht. Die Förderung von Pluralismus und der Kampf gegen Desinformation sollten eher wie im traditionellen Journalismus gestaltet sein, wo die Menschen zwischen Zeitungen mit unterschiedlichen redaktionellen Ausrichtungen wählen konnten. Soziale Medien sollten ein ähnliches Modell übernehmen. Nutzer von X sollten zwischen verschiedenen Kuratoren oder redaktionellen Prozessen für ihre Inhalte wählen können.
Okay, but Elon Musk, probably, if you would argue with him, he would...
Wenn Sie das aber mit Elon Musk diskutieren würden, würde er wahrscheinlich behaupten, dass die EU mit ihren Versuchen, den digitalen Raum zu regulieren, Zensur betreibt. Er könnte sogar Figuren wie J.D. Vance zitieren, die argumentieren, dass solche Regulierungen die amerikanischen Werte einschließlich der Redefreiheit untergraben.
Look, the problem with that statement of Mr. Musk is not a defense of freedom of speech.
Das Problem mit Herrn Musks Aussage ist nicht die Verteidigung der Meinungsfreiheit in sozialen Medien, sondern die Tatsache, dass er selbst Zensur auf seiner Plattform betreibt. Genau das macht sein Algorithmus. Wir wissen zum Beispiel, dass er viele Konten gesperrt hat, mit denen er nicht einverstanden ist. Wenn die jüngsten Studien zutreffen, hat Musk angeblich den Algorithmus so geändert, dass bestimmte Stimmen oder Konten bevorzugt werden, während andere benachteiligt werden. Das ist doch Zensur, oder? Indem er die Sichtbarkeit bestimmter Stimmen reduziert und andere verstärkt, bringt er bestimmte Perspektiven effektiv zum Schweigen. Beispielsweise wissen wir dank des Transparenzportals der Europäischen Union, dass soziale Medienplattformen, einschließlich X, allein in den letzten 6 Monaten über 3 Milliarden Entscheidungen getroffen haben, um Inhalte zu entfernen oder Konten zu sperren. Das bedeutet, dass sie täglich die Redefreiheit regulieren. Wenn wir diese Regulierung als Zensur bezeichnen, dann betreiben diese Plattformen kontinuierlich Zensur. Ich stimme Herrn Musk zu, dass der Staat sich nicht einmischen sollte, außer in extremen Fällen wie der Anstiftung zu Gewalt, bei der bestehende Gesetze gelten. Wenn es in gedruckten Medien nicht akzeptabel ist, zu Gewalt aufzurufen, sollte dies auch in sozialen Medien nicht akzeptabel sein. Doch abgesehen von solchen Ausnahmen ist die Moderation von Inhalten, das Festlegen, welche Stimmen verstärkt und unterdrückt werden, eine komplexe Angelegenheit. Die zentrale Frage ist, wer entscheidet, was wahr oder falsch ist und wer reguliert Inhalte? Es sollte weder der Staat noch allein Personen wie Musk oder andere mit quasi monopolistischer Macht sein. Deshalb plädiere ich für Wahlfreiheit der Nutzer. Menschen sollten nicht auf einen einzigen Herausgeber angewiesen sein, sei es der Staat oder Elon Musk. Stattdessen sollten sie aus verschiedenen redaktionellen Rahmenbedingungen oder Algorithmen wählen können, ähnlich wie sie früher zwischen Zeitungen oder Fernsehsendern wählen konnten.
Also other editors that will be different than Mr. Musk.
But nowadays we have the situation that you are exactly describing.
Derzeit haben wir eine Situation, in der der reichste Mann der Welt und einflussreiche politische Persönlichkeiten wie Donald Trump enormen Einfluss auf Plattformen wie X haben. Es fühlt sich an wie ein dystopisches Szenario aus Kindheitscartoons, in denen ein Milliardär Bösewicht die Welt kontrolliert. Mit Twitter scheinen wir uns in diese Richtung zu bewegen. Eine Person hat enorme Macht über unsere Informationssphäre. Wohin führt das? Wie sieht die Zukunft für digitale Räume wie Twitter aus?
What do you think, in which direction will it go? Twitter in some years or the digital space? What is the future?
To have anyone, either...
Wenn jemand, sei es eine staatliche Behörde oder eine Privatperson, die Kontrolle über Informationen hat und bestimmt, was Menschen sehen oder nicht sehen können, ist das das Gegenteil von Demokratie. Demokratie erfordert Pluralismus von Meinungen, Quellen und redaktionellen Prozessen. Um diesen Trend zu bekämpfen, müssen wir soziale Medienplattformen dazu zwingen, ihre Algorithmen zu öffnen. Nutzer sollten Algorithmen auswählen können, die von verschiedenen Unternehmen oder Redakteuren entwickelt wurden, ähnlich wie sie früher zwischen Zeitungen oder Fernsehsendern wählen konnten. Eine weitere mögliche Lösung ist das Entstehen alternativer sozialer Netzwerke. Doch ich sehe hier zwei Risiken. Erstens ist die dominierende Position bestehender Plattformen so stark, dass es diesen Alternativen schwerfallen wird, eine relevante Größe oder Wirkung zu erreichen. Zweitens können solche Alternativen zu einer Fragmentierung führen, bei der Gemeinschaften isoliert werden. Zum Beispiel Demokraten auf einer Plattform und Republikaner auf einer anderen Plattform. Das würde die gemeinsame öffentliche Sphäre untergraben. Die beste Lösung ist aus meiner Sicht, algorithmische Transparenz durchzusetzen und sicherzustellen, dass Nutzer zwischen verschiedenen redaktionellen Prozessen innerhalb der großen Plattformen wählen können. Dies würde Pluralismus bewahren, ohne isolierte Kammern zu schaffen. Ein weiteres Problem ist die überwältigende Flut von Informationen und Desinformationen, die es immer schwieriger macht, Wahrheit von Fälschung zu unterscheiden. Wenn Desinformationen sich verbreiten, verlieren Menschen zunehmend die Fähigkeit, einer Quelle zu vertrauen. Am Ende wird alles gleichzeitig wahr und falsch, ein gefährlicher Zustand für die Demokratie. Dieses Problem wird durch die emotionale Natur der öffentlichen Meinung noch verschärft. Sobald Menschen sich emotional an eine Erzählung binden, sind sie eher geneigt, Informationen zu akzeptieren, die diese bestätigen, und alles abzulehnen, was sie in Frage stellt. Die Verhaltenswissenschaft nennt dies Bestätigungsfehler. Dieser emotionale Rückhalt schafft einen Kreislauf, in dem Desinformationen unkontrolliert verbreitet werden. Behalten Sie eine gesunde Denkweise und wie vermeiden Sie, verrückt zu werden? Das Erste, was ich tue und was ich auch anderen empfehle, ist, weiterhin traditionelle Medien und Journalismus zu lesen, da sie nach wie vor meine Hauptquelle für Informationen sind. Wann immer ich etwas auf Twitter sehe, das mich schockiert oder überrascht, prüfe ich, ob es von zuverlässigeren Quellen bestätigt wird, besonders von traditionellen Medien. Das ist das Erste, was ich tue. Wir sollten das alle tun, egal ob es X oder eine andere soziale Medienplattform ist. Ich bin kritisch gegenüber allem, was zu überraschend oder schockierend erscheint. Ich prüfe immer, ob es wahr ist, und oft finde ich, dass es nicht so ist. Es ist entweder gefälscht oder eine Manipulation von Fakten. Das ist meine Empfehlung an die Bürger. Vertrauen Sie nicht nur einer sozialen Medienplattform. Verbrauchen Sie keine Informationen nur von einer sozialen Medienquelle. Diversifizieren Sie Ihre Informationsquellen. Schauen Sie weiterhin traditionelle Medien und Journalismus an und seien Sie immer kritisch gegenüber dem, was Sie lesen. Seien Sie misstrauisch gegenüber allem, was besonders schockierend oder überraschend erscheint. Verbrauchen Sie Informationen mit Bedacht. Und essen Sie gutes Essen.
Yes.
This also makes your mind probably healthier.
And you know, the most important thing.
Ja, gutes Essen hilft wahrscheinlich, den Geist gesünder zu halten. Und das Wichtige beim Essen ist die Qualität des Produkts. Es ist dasselbe mit Informationen. Betrachten Sie immer den Ursprung der Quelle, ob beim Essen oder beim Konsum von Informationen.
When you eating. And also when you're consuming information.
Mein Gast war Professor Miguel Maduro, Akademiker und Politiker und kürzlich der CEO von EDMO, dem Europäischen Digitalen Medienobservatorium. Vielen Dank für das Gespräch.
The European Digital Media Observatory. Thank you very much for this.
Thank you. Thank you very much to you.
Fake Busters. Der Wahrheit auf der Spur. Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache, täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App
im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.